Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen zu Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute bei uns im Studio und wir freuen uns außerordentlich Ursula Graber, eine der renommiertesten Tänzerinnen, Tanzperformerinnen des Landes, hätte ich mal gesagt. Sind schon gespannt, sie ein bisschen näher kennenzulernen. Ursula studierte an der Anton Bruckner Uni in Linz zeitgenössischen Bühnentanz und Tanzpädagogik sowie an der Universität für Darstellende Künste in Lausanne, Schweiz Contemporary Dance mit Fokus auf Kreation. Ich hoffe, das hat gestimmt.
Ja, das hat alles gepasst und sehr danke gut. Für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gern. Ja, Ursula performte unter anderem in der Schweiz beim Festival Steps, in Paris, in Graz, in Linz, in Wien, in Liverpool und in Girona. Sie lebt und arbeitet in Graz, ist aber auch immer wieder in Katalonien aktiv. Wichtig, dass man in Österreich lernt, dass es nicht Katalanien heißt, sondern Katalonien.
Genau.
In ihren Tanzperformances behandelt sie Themen wie Feminismus, Sprache und Identität. 2019 erhielt sie das Staatsstipendium für darstellende Kunst des Bundesministeriums und, das ist ein Grund für die Einladung auch gewesen, 2022 den Morgensternpreis des Landes Steiermark. Das werde ich vielleicht noch kurz vorlesen, die Jurybegründung, weil dann lernt man dich gleich ein bisschen kennen. Quasi die Grazer Tänzerin und Choreografin Ursula Graber hat sich ausgerechnet 2020, kurz vor dem ersten Lockdown, in eine Karriere als freie Künstlerin gewagt. Unter den komplexen Bedingungen der Covid-Jahre hat sie seither Produktionen entwickelt, die durch ungewöhnliche Themenwahl und autarken, selbstbestimmten Ausdruck nachhaltig Auge und Verstand bewegen. Das klingt doch wirklich schön. Ursula, du hast bereits an der Schule an Choreografien gearbeitet. Wie war dann der Weg in den professionellen Tanz? Ist es zum Beispiel schwer, jetzt in Ausbildungsstätten aufgenommen zu werden?
Ja, genau. Also um Tanz zu studieren, muss man eine Audition machen. Das läuft so ab, dass man sich zuerst bewirbt mit allen möglichen bürokratischen Formularen. Teilweise heutzutage auch schon mit einem kleinen Tanzvideo. Und wenn man dann, und da wird schon mal ausgewählt, wer zur Audition eingeladen wird. Und dann bei der Audition gibt es verschiedene Runden, heißt es. Das heißt, also ein Beispiel, ganz eine klassische Audition wäre, zuerst machen alle, die eingeladen wurden, eine Ballettstunde. Und dann nach der Ballettstunde wählt die Jury sozusagen, also die Professorinnen der Universität schon aus, wer jetzt weiterkommt in die zweite Runde. Dann in der zweiten Runde gibt es zum Beispiel eine zeitgenössische Tanzstunde oder eine Stunde in Improvisation und nach dieser Stunde wird wieder ausgewählt und die wenigen, die dann in die dritte Runde kommen, dürfen häufig ein Solo zeigen, um sie auch ein bisschen individueller kennenzulernen. Und danach gibt es manchmal auch noch ein persönliches Gespräch, um auch den Menschen dahinter kennenzulernen. Und das ist also ein sehr kompetitives Verfahren. Ja, und ich muss auch dazu sagen, teilweise ist es gar nicht möglich, in so einer kurzen Zeit TänzerInnen wirklich kennenzulernen. Also heutzutage Institutionen, die sich's leisten können, machen es teilweise schon so, dass sie eine ganze Woche eine Audition machen, weil in einer ganzen Woche, das ist dann aufgebaut wie ein Workshop und da hat man dann auch mehr Zeit, die Person wirklich kennenzulernen und auch zu schauen, okay, an einem Tag hat sie vielleicht mehr Energie, da regiert sie so, und an anderen Tag ist sie vielleicht müder, wie ist es da, also dass man sich auch so in der Zusammenarbeit wirklich besser kennenlernt.
Das klingt
das ist eher
spannend,
noch selten.
Ja. Klingt aber gut. Wie kommst du denn zu deinen Themen? Ich habe schon gesagt, Feminismus und Sprache zum Beispiel. Wie kommst du da zu den genauen Themenstellungen, zu den Fragestellungen?
Also meine Orientierung bei der Themenauswahl ist immer Themen, die nah an meinem Herzen sind. Und das heißt eigentlich etwas, was mich gerade selber beschäftigt oder interessiert in meinem Leben. Das war eben in den letzten Jahren hauptsächlich, also das waren feministische Fragen, einfach so meine Rolle, mein Platz als Frau in der Gesellschaft, im Leben. Wie ist das mit Mutterschaft? Also ich bin jetzt noch keine Mutter, aber auch wie ist das zum Beispiel im Tanz? Tanz wird ja, wenn man jetzt bei den Kindern schaut, sind über 90% Mädchen und dann im Studium gibt es schon ein paar mehr Jungs und dann bei den Choreografinnen und Direktoren sind plötzlich alles Männer, also auch diese ganzen Fragen. Das hat mich sehr beschäftigt und das verarbeite ich dann durch Bewegung, dadurch mit Bewegung Kunst zu machen. Also es geht ein bisschen um meine Interessen und meine Leidenschaften, auch bei Sprachen. Sprache ist eine große Leidenschaft von mir. ich spreche auch sehr viele Sprachen. Und da ich ja auch ziemlich verbandelt bin mit Katalonien, also mein Partner ist aus Katalonien und ich spreche auch Katalanisch und auch mit Sprache kommt ja auch immer das Erkunden und Kennenlernen von einer anderen Kultur einher. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil man da auch neue Lebensweisen und Sichtweisen kennenlernt. Und das alles, also Sprache, andere Kulturen, andere Sichtweisen, andere Arten, etwas zu tun oder zu denken, das hat mich sehr interessiert. Deswegen habe ich auch eine Performance drüber gemacht. Genau.
Du, und eine Produktion, wie entsteht sowas?
Ja, das ist ein eher langwieriger Prozess, also mindestens ein Jahr, würde ich sagen, weil es gibt verschiedene Phasen. Also die groben Phasen sind, zuerst gibt es die Förderantragsphase. Das ist die Phase, wo man sich mal hinsetzt, ein Konzept schreibt, auch einen Zeitplan, einen Finanzierungsplan und dann bei verschiedenen öffentlichen Stellen einreicht und Förderungen ansucht. Und da muss man schon wissen, bis man da eine Antwort bekommt, können leicht 3 bis 6 Monate vergehen. Das heißt, das sollte man schon im Kopf haben, dass man früh genug ansucht. Wenn man dann Antworten bekommen hat und ein fixes Budget hat und das den Zeitplan und den Probenplan vielleicht nochmal anpasst, dann fängt eigentlich die Kreationsphase an. Also da, wo man probt, experimentiert, kreiert, wo man mit dem Team zusammenarbeitet und wo langsam Schritt für Schritt die Performance entsteht. Und die mündet dann in die Premiere. Neben der Kreationsphase laufen parallel auch noch solche Phasen wie Öffentlichkeitsarbeit und PR oder, also es gibt ja auch, ein Teil der Arbeit ist ja auch Organisation, das macht die Produktionsleitung, das habe ich bis jetzt selber gemacht, aber werde ich ab jetzt auslagern, weil es eigentlich nicht möglich ist, beides zu machen. Dann gibt es noch, ja, alles Mögliche, der Fotograf, der noch die Pressefotos macht und den Kameramann, die Kamerafrau, die man noch organisiert, damit die Generalprobe mitgefilmt wird, also lauter so kleine Sachen, kleinere, größere Sachen, die da auch noch nebenher laufen. Dann kommt die Premiere, die Vorstellungen und danach ist noch nicht aus, dann kommt die Abrechnung. Also wieder ein bisschen Bürokratie, auch natürlich alle Teammitglieder auszahlen, Zeitungsartikel sammeln, nochmal veröffentlichen, nochmal mit der Welt teilen, also mit der Welt, ja, was jetzt passiert ist, wie es gelaufen ist. Und ja, also das kann durchaus... Also ich rechne so Pi mal Daumen, dass es ein Jahr dauert. Das ist aber auch schon kurz, also weil auch erfahrungsgemäß es eigentlich sehr schön ist, wenn man für die Kreationsphase mehr Zeit hat, im Sinn von, dass man zum Beispiel nur für die Kreationsphase sich ein Jahr nimmt und dann in Blöcken arbeitet. Also nicht das ganze Jahr durchgehend, sondern sagt, okay, ich habe am Anfang 2 Wochen intensiv, dass ich mich nur damit beschäftige. Und dann ist vielleicht wieder eine Pause von Proben, aber natürlich arbeitet es ja weiter in einem. Es reift dann wie nach in diesen Pausen sozusagen. Und das ist auch oft sehr fruchtbar, finde ich.
Du hast das ja schon ein bisschen angedeutet. Du managst dich zumindest noch selbst. Müssen die Künstlerin und die Managerin dann manchmal erhitzte Diskussionen miteinander austragen? Zum Beispiel, wenn es halt um Engagements geht, wo die Künstlerin sagt, möchte ich nicht. Und die Managerin sagt, brauchen wir aber. Gibt es sowas?
Da glaube ich ganz fest dran, dass man immer das machen sollte, was man selber machen will und sich nicht an irgendwelche Trends richten sollte, weil das ist einfach nicht nachhaltig. Also man kann schauen, was ist gerade in der zeitgenössischen Tanzszene in und dann vielleicht gerade das Thema Bakterien und dann macht man eine Performance zu Bakterien, weil es gerade cool passt und die Fördergeber das auch gerade toll finden. Aber dann würde ich mich ja verbiegen und das ist nicht nachhaltig. Also ich denke, ich muss immer ich selbst sein, ich muss meinen Interessen nachgehen, weil nur dann habe ich auch die Energie und die Ausdauer und die Leidenschaft, das weiterzumachen, weil wir wissen, sind jetzt die Situation ist jetzt nicht die rosigste, also es regnet jetzt nicht Geld vom Himmel. Das heißt, ich brauche was anderes, was mein Feuer am Laufen, am Brennen hält und das ist dann so quasi die Leidenschaft, die Themen, die mich wirklich interessieren, wo ich selber sage, boah, das möchte ich machen, das fühlt sich gar nicht mehr an wie Arbeit, das ist eigentlich, das ist so toll, das ist wie Spielen und natürlich ist es auch Arbeit, aber es muss sich eigentlich anfühlen wie Spielen und es muss mich richtig hinziehen.
Du, Tanz, so sagt man, sei ein Stiefkind in der heimischen Kunst und Kultur. Ich habe mich dann nur gefragt, ist das wirklich so? Weil die Popkultur ist zum Beispiel voll mit Tanz, die Volkskultur ja eigentlich auch, die Hochkultur zumindest mit dem Ballett. Dein Genre, die Tanzperformance, hat sich da was geändert in den vergangenen Jahren an der Rezeption, an der Wertschätzung?
Also um kurz auf das Stiefkind einzugehen, ja, es ist schon so, es ist so ein bisschen die kleine Schwester vom Theater. Also Theater hat ja eine lange Tradition bis zu den Griechen zurück. Und es sind die Leute immer ins Theater gegangen und sie werden auch immer ins Theater gehen, egal ob Pandemie und Theater zu oder nicht. Also ich bin davon überzeugt. Und Tanz hat jetzt, also zeitgenössischer Tanz hat jetzt noch nicht so eine lange Tradition, sondern ist eher sehr jung. Also der hat sich entwickelt aus dem Ballett. Das Ballett selber gibt es erst seit ungefähr 300 Jahren, hat sich aber vor circa 100 Jahren vom Ballett erst angefangen weiterzuentwickeln. Dann in den 40ern, 50ern in modernen Tanz hat sich wieder weiterentwickelt. Dann ab den 60ern postmoderner Tanz in den USA vor allem hat es dann so angefangen und ab den 80ern circa Pi mal Daumen sagt man, ist so der zeitgenössische Tanz, und zeitgenössischer Tanz kann sehr viel sein, ist aber sehr jung. Bei der Rezeption, ob sich da was geändert hat, ja, es kommt immer auf den Ort und das Land drauf an. Zum Beispiel Belgien, Holland sind zwei Länder, die wurden seit den 80er Jahren, da wurde zeitgenössischer Tanz einfach wahnsinnig viel gefördert von öffentlichen Geldern. Das heißt, der konnte da total gut florieren und das ist dort einfach auch viel bekannter. In Österreich oder Graz oder der Steiermark ist es wieder eine andere Geschichte. Also in Graz ist die Szene klein und fein. An der Rezeption, ob sich da was geändert hat? Ja und nein. Also ich glaube, in Graz sehe ich noch viel Raum und Platz, da auch noch viel hinzubringen. Also natürlich in Österreich oder in allen Ländern, in den Hauptstädten geht immer am meisten ab. Also in Wien ist natürlich die Szene ganz anders. Eh klar. Ich denke, also um auf Graz und die Steiermark zurückzugehen, dass sich schon kontinuierlich was tut, aber die Dinge brauchen halt Zeit. Zum Beispiel gibt es ja auch den neuen Verein Tanz Graz seit ein paar Jahren und das braucht einfach Zeit, bis sich der etabliert, bis da was wachsen kann, bis da Dinge anfangen zu laufen, zu rollen. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass gerade in Graz und der Steiermark die Geister, die Leute sehr offen sind. Also bei meinen Performances zumindest sind Leute gekommen und haben es damit anfangen können. Und das ist gut.
Du arbeitest mit Humor unter anderem, selbst bei Themen wie Depression. Woher nimmst du dann das Lachen, wenn alles rundherum einmal dunkel erscheint?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir. Also ich lache sehr gern, ich gaukel sehr gern, ich mache gern so in meinem privaten Leben den Kasperl, wenn ich mich wohlfühle. Und lustigerweise eben bei dieser sehr dunklen Performance, war das gar keine bewusste Intention, dass das auch lustig oder halt einen schrägen Humor oder ein kleiner Teil humorvoll sein soll. Das ist aber irgendwie von selber gekommen, weil anscheinend, egal was ich mache, fallen mir dann Bewegungen ein oder Situationen oder Szenen, die irgendwo auch etwas Humorvolles haben. Also das ist, ich glaube, anscheinend wirklich ein Teil von mir.
Ich habe es ja schon in der Intro gesagt, du bewegst dich zwischen Graz und Girona. Ist der Tanz in Katalonien oder vielleicht auch im gesamten spanischen Raum bedeutsamer als in Österreich? Ich denke jetzt nur an den allgegenwärtigen Flamenco.
Ja, genau. Der Flamenco ist natürlich aus Spanien, aus Südspanien. Das ist wieder eine eigene, also Tanzsparte sozusagen. Der zeitgenössische Tanz selber habe ich schon den Eindruck, dass der sehr präsent ist in Spanien, in Katalonien. Ich nehme an, das ist eine Vermutung von mir, das ist jetzt nicht wissenschaftlich bestätigt, aber ich versuche manchmal selber zu verstehen, was so die Unterschiede sind. Warum zum Beispiel in Barcelona, ich meine, Barcelona ist eine Riesenstadt, da ist normal, dass viel abgeht, aber ich habe auch den Eindruck, die Vermutung, dass dadurch, dass das Klima in Katalonien und Spanien wärmer ist, ganz banal gesagt, wenn man ins Studio geht, schneller aufgewärmt ist und dadurch auch schneller so richtig abgehen kann, weil ich habe schon den Eindruck, dass in Katalonien und Spanien diese physical Bewegungen, diese, wow, dass man durch den Raum wirbelt und schwitzt, dass das sehr präsent ist. Und Barcelona ist eben eine Riesenstadt, wo auch viele große Namen der zeitgenössischen Tanzszene Stopps machen, wo es viel Angebot gibt, auch viele Workshops, viele Performances. Und das ist natürlich super, das ist sehr bereichernd.
Wir sind schon, glaube ich, beim richtigen Thema. Feministische Themen sind dir sehr wichtig. Wie setzt du die im Tanz um? Speziell interessiert mich jetzt deine sehr körperbetonte Performance Starlight Killjoy Coquelicot. Da genau, war ich etwas überfordert beim Aussprechen, aber macht ja nichts.
Ja, es ist ein sehr schwieriger Titel. Starlight Killjoy Coquelicot, also der Titel ist schon so ein bisschen, sagt schon viel über den oder die Herangehensweise oder den Inhalt von der Performance. Also Starlight Coquelicot ist der Name von meinem Alter Ego in der Performance und das ist eine Burlesque-Tänzerin. Also ich habe in der Performance mit Burlesque-Tanz und mit Elementen von Burlesque-Tanz gearbeitet. Und Killjoy in der Mitte von Starlight Killjoy Coquelicot unter Anführungszeichen, das ist eine Figur aus feministischen Theorien. Also ich habe da konkret gearbeitet mit einem Buch von Sarah Ahmed, einer Feministin aus Großbritannien, und das Buch heißt Feministisch Leben. Sehr spannend, sehr empfehlenswert. Und da redet sie von dieser Figur der Killjoy, und das ist im Prinzip einfach die Person, die, wenn man in einer Situation ist, wo es eine Ungerechtigkeit gibt oder eine Ungleichheit oder Sexismus, die sagt es dann einfach offen. Und dadurch, dass sie das offen anspricht, kann man so manchmal die Stimmung verderben, den Spaß verderben, weil wenn jetzt alle beim Familienessen fröhlich und schön harmonisch gemeinsam sitzen und dann wird aber gesagt, hey du, Papa oder Bruder oder Onkel, das, was du gerade gesagt hast, ist total sexistisch, dann kann das ja schon die Stimmung verderben. Das ist ein Killjoy, also deswegen, das heißt ja Spaßverderberin. Und was mich in der Performance interessiert hat, also mein Ausgangspunkt war, okay, ich habe jetzt hier den Burlesque-Tanz und ein Kriterium von oder ein Aspekt von Burlesque-Tanz ist ja der Genuss, also das, sensual auf Deutsch, diese Sinnlichkeit, das Sinnliche, das Genuss, auch der Genuss mit dem eigenen Körper, das Spielen mit, was sieht man, was sieht man nicht. Also das ist eigentlich, das sucht man den Spaß, die Freude, den Genuss. Und die Killjoy, die Spaßverderberin, die verdirbt den Spaß. Und da habe ich mir gedacht, hey, das schaut aus wie ein Gegensatz. Die eine verdirbt den Spaß, die andere sucht den Spaß. Was ist, wenn ich diese beiden Figuren so quasi versuche zu kombinieren oder versuche sogar in einem Alter Ego beides zu haben, was passiert dann? Und deswegen auch der Titel Starlight Killjoy Coquelicot, also der eine ist der Name von der Burlesque-Tänzerin, die Killjoy eben, die Spaßverderberin. Und genau, der feministische Ansatz war da eben auch, also gerade dieser die körperliche Sinnlichkeit, wie ich das als Frau für mich leben kann, jetzt Männerblicke oder männliches Publikum mal einfach ausgeklammert, sondern wirklich nur, was bedeutet das Frau und Sinnlichkeit und Genuss? Und dann eben auch die Spaßverderbung, okay, wie ist das auch als Frau in der Gesellschaft, in der wir leben, einfach den Mut zu haben, öfter Dinge anzusprechen oder auch zu bestimmten Konditionen zu sagen Nein oder auch anders zu reagieren. Und also das hatte auch sehr viel mit mir persönlich zu tun, weil mich hat das interessiert. Ich wollte da auch als Person wachsen. Aber es war auch natürlich sehr spannend, das als Kunst in der Performance zu lernen, okay, wie kann ich dann da Kunst machen, eine Performance machen, auch, weil es gibt ja, wenn man gute Musik macht, wenn man ein gutes Rezept macht, da gibt es ja bestimmte Teile, die müssen einfach passen und das kann man lernen. Und das ist natürlich bei jeder Performance auch ein Lernprozess, okay, wie kann ich das jetzt so anordnen, kombinieren, dass es einfach, dass es passt, dass es funktioniert, dass es Hand und Fuß hat.
Sehr interessant habe ich auch gefunden, deine österreichisch-spanische Schwiegermutter-Kommunikation.
Genau.
Wie kam es dazu?
Ja, also ich habe eben eine Performance über Sprachen gemacht mit meiner katalanischen Schwiegermutter. Also es ist die Mutter von einem Freund. Wir sind jetzt noch nicht verheiratet, aber das hat schon eigentlich durch einen sprachlichen Zufall angefangen. Also sie sagt auf Katalanisch immer zu mir, dass ich ihre Jova bin, und Jova heißt Schwiegertochter eigentlich. Also Jova heißt jung, also meine Junge, aber auch meine Schwiegertochter. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt Schwiegertochter zu mir sagst, sage ich zu der Schwiegermutter. Und das ist auch einfacher so gleich zum familiären Verständnis, was da für eine familiäre Beziehung ist. Und der Ausgang war, da hat es eine Ausschreibung gegeben vom Festival News of Styria in Graz und der Steiermark. Und eigentlich war es ein kleines Missverständnis, bei der Ausschreibung stand, ja, man muss einen Steiermark-Bezug haben, und den habe ich ja, ich bin ja Steirerin. Aber ich habe verstanden, dass die Performance über die Steiermark sein soll. Und dann habe ich nachgedacht und gedacht, ja, was, was könnte ich denn mit der Steiermark in eine Performance verpacken? Und da Sprachen meine große Leidenschaft sind, bin ich so eigentlich recht schnell auf das Thema gekommen. Ah, okay, Sprache. Meine Muttersprache ist Deutsch, aber auch das Steirische. Das Steirische ist wieder anders als das Hochdeutsch oder das Schweizerdeutsch. Wie ich in der Schweiz studiert habe, war ich auch viel mit Schweizerdeutsch in Kontakt und das war auch total spannend, einfach die Unterschiede zu sehen. Und dann eben auch mit meiner, also meine Schwiegermutter, die ist in Pension, war aber Katalanischlehrerin, also ihr Zugang zu Sprachen ist auch ein sehr leidenschaftlicher, weil Katalanisch ist einfach ihre Leidenschaft von Anfang an. Ein bisschen Geschichtliches noch, also es war ja in Spanien eine Diktatur bis 1975, da war der Franco der Diktator und da während der Diktatur war es verboten, Katalanisch zu sprechen, weil er hat halt gesagt, ja, ein großes Spanien, wir sollen jetzt alle Spanisch reden und alles, was anders ist, soll weg. Und wie die dann aussah, die Diktatur, den ersten Studiengang über katalanische Sprache hat dann eben meine Schwiegermutter gemacht. Und das ist halt sehr besonders, weil sie war im allerersten Katalanisch-Studiengang dabei. Und das war halt ihr ganzes Leben, ihre große Leidenschaft. Und sie lernt auch Deutsch seit 5 Jahren mittlerweile. Also sie kann inzwischen schon recht gut Deutsch. Und ich kann ja Katalanisch. Also wir haben beide unsere Muttersprachen, Deutsch, Katalanisch, lernen jeweils die Sprache von der anderen. Wir haben diese familiäre Beziehung. Es ist auch generationenübergreifend offensichtlicherweise und interkulturell und von dem her eben durch diese beiden Aspekte sehr spannend. Und wir haben in der Performance sehr viel mit Sprache gespielt. Also wir haben beide Katalanisch und Deutsch gesprochen, aber auch Spanisch und Steirisch. Also ich habe ja auch Steirisch beigebracht. Und wir haben das ein bisschen so analysiert. Ja, wie ist das mit Deutsch und Steirisch? Und es ist auch eine sehr humorvolle Performance, wo vor allem auch unser Spirit, unser Geist, also unsere Beziehung rüberkommt. Also ich liebe sie sehr und sie liebt mich sehr, was auch lustig ist, weil es zerlegt ein bisschen dieses Klischee von der bösen Schwiegermutter. Und das kommt drüber. Also sie ist eine ganz lustige, wir sind auf der Bühne irgendwie ein schräges Paar, ein lustiges, weil sie ist ganz klein. Also ich schaue neben ihr richtig groß aus. Und sie hat ganz viel Energie und ich auch, aber es ist ganz unterschiedlich. Also unser viel Energie haben ist ein sehr unterschiedliches viel Energie haben und das ist eine sehr leichte, humorvolle Performance auch geworden.
Wenn wir schon bei der Familie sind, traue ich mich noch eine Frage zu stellen. Ja. Was haben denn deine Eltern gesagt, als du ihnen eröffnet hast, dass du in Zukunft vom Tanzen leben wirst?
ich kann mich erinnern, am Anfang hat mein Vater gefragt, neugierig, ja, weißt du denn, wie du denn davon leben willst? Und ich habe gesagt, ja, sicher. Also mein Hauptziel war, ihn zu beruhigen. Also mit Unterrichten, da kann man Kinder unterrichten und Jugendliche und Erwachsene und sogar alte Leute. Das ist gar kein Problem. Aber in dem Moment war eigentlich mein Hauptziel, ihn zu beruhigen. Und nach den ganzen Studien, ich habe ja also in Linz studiert und in der Schweiz, das waren dann insgesamt 6 Jahre Studienzeit. Und wie ich danach angefangen habe, meine eigenen Geschichten zu machen, da hat er dann schon gesagt, mein Vater, ja, na, ich merke, du bist auf dem richtigen Weg und ich merke, das ist total deins. Und meine Mutter war halt, ja, die war von Anfang an eigentlich immer dabei und hat gesagt, ja, na, du musst machen, was dir Spaß macht und wenn das das ist, was du willst, dann musst du das machen. Und jetzt sind sie halt beide voll dabei und vor allem meine Mutter ist total herzig, die kommt zu jeder Performance, auch wenn ich an 3 Tagen hintereinander die gleiche Performance macht, dann kommt sie zu allen dreien, also voll herzig und sehr unterstützend. Und ich kann mich auch erinnern, gerade nach der Performance mit der Schwiegermutter ist sie danach strahlend rausgekommen und hat gesagt, jetzt bin ich fast ein bisschen eifersüchtig, ich würde auch gern sowas mit dir machen. Genau.
Ja, ist schön. Da habt ihr noch was vor für die Zukunft.
Ja, genau.
Kommen wir in die Gegenwart. Was bringt ein Preis wie der Morgenstern? Hast du da schon Effekte gesehen, zum Beispiel durch die zahlreichen Medienberichte?
Ja, also so ein Preis bringt unheimlich viel. Einerseits im Außen, andererseits im Innen. Also im Außen, es bringt Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit. Zum Beispiel dieser Podcast jetzt, glaube ich, ist ja auch ein bisschen angestoßen worden durch den Morgensternpreis. Das ist mal im Außen, was super ist. Auch das so die Leute, die Welt, die auch in der Szene, das ist ja auch eine offizielle Bestätigung, dass auch Leute dann wissen, ah, okay, da ist was, das ist vielleicht interessant und das ist jetzt offiziell bestätigt, dass das was Interessantes, Gutes, Tolles hoffentlich ist. dann auch im Außen oder was Banales, was aber schon mehr mit mir zu tun hat, natürlich finanzielle Sicherheit jetzt für die nächsten Monate, weil es ja schon sich einfacher arbeiten lässt, ständig sich fragen muss, habe ich genug Projekte nächstes Monat und wie schaut es aus mit dem Einkommen? Das ist natürlich, das raubt viel Zeit und Energie, solche Gedanken. Und auch im Innen natürlich für mich ganz viel Anerkennung, Wertschätzung und Bestätigung. Auch voll viel Mut und Energie und Motivation weiterzumachen. Also ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg und ich weiß, das ist das, was ich machen will. Aber sowas ist einfach nochmal eine wirklich große, fette Bestätigung. Ja, geh den Weg. Ja, geh weiter. Und ja, wir wollen weiter von dir deine Arbeit sehen und sind neugierig. Und das ist einfach, also ich kann mich erinnern, wie ich erfahren habe, dass ich ihn dieses Jahr halte. Ich hatte 2 Wochen Energie nonstop. Ich habe gefühlt nicht mehr schlafen und essen müssen. Es war wie so in dieser ersten Verliebtheitsphase, wo man endlos Energie hat. Ich war so motiviert und einfach überglücklich, ja.
So, 2 Fragen habe ich noch.
Ja.
Das eine ist, deine nächsten Projekte für 2023. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, im September wird sich was tun. Wo wird man denn die Ursula Graber in nächster Zeit sehen?
Ja, genau. Also mein Projekt für 2023 ist ein Projekt gemeinsam mit meiner Kollegin und Freundin Hanna Rohn. Das ist auch eine Performance-Künstlerin. Sie ist auch Dramaturgin und Sexualpädagogin und Feministin. Also sie weiß alles über Feminismus, was super ist, weil ich sie alles fragen kann, weil ich bin ja selber auch noch am Lernen. Und wir machen eine Performance in der Straße, eine Street-Performance. Das heißt, wir nennen es ein performativer Walk oder auf Deutsch übersetzt ein Spaziergang, wo viel passiert. Und es wird im September stattfinden. Wir wissen jetzt noch nicht genau das Premierendatum, das wissen wir in einem Monat. Aber wir wissen schon, dass wir ein super Team haben. Also die Alina Stockinger, die ja Expertin ist für Street Performance und schon ganz oft bei La Strada war, die ist dabei als Outside-Eye/Dramaturgin. Und die Lisa Horvath macht Kostüm und Props für uns. Die ist ja auch schon recht bekannt in der steirischen, österreichischen und auch deutschen Szene. Und ja, am besten, man tragt sich in meinen Newsletter ein. Dann wird man auch immer informiert auf www.ursulagraber.com. Weil es kurz Werbung, Entschuldigung.
Ich hätte dich das sowieso noch gefragt nach deiner Webadresse, weil die Website ist auch tatsächlich sehr schön gestaltet, sehr übersichtlich. Die kann man durchaus mal anschauen.
Danke sehr. Ja, ich mag sie auch sehr. Ich stecke da sehr viel Arbeit rein. Ich verbessere sie auch immer wieder. Jetzt auch zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich sie auch wieder ein Stück weit verbessern und ja, unbedingt darauf schauen. Also ich persönlich sage gerne, es ist die beste Website von Tänzerinnen in ganz Österreich, mit einem Augenzwinkern natürlich. Aber ich habe wirklich viel Arbeit reingesteckt und ich finde sie auch selber super. Also danke.
So, und die letzte Frage, wenn jetzt junge Damen und Herren da draußen zuhören oder vielleicht auch ihre Eltern und die wollen Tänzer oder Tänzerinnen werden. Mhm. Worauf müssen denn die sich einstellen? Also, dass man kreativ sein soll, mal ganz sicher, aber man wird halt auch diszipliniert sein müssen, man wird viel proben, tanzen. Wie viele Stunden am Tag tanzt du, probst du? Was würdest du denn so einem jungen Menschen mit auf den Weg geben?
Also das waren jetzt mehrere Fragen. Also im Tanzstudium selber tanzt man 4 bis 8 Stunden pro Tag, manchmal auch länger, je nach Probe. Das ist sehr anstrengend, aber meistens macht man das ja, wenn man jung ist und das geht dann auch, da hat man noch viel Energie. Wenn jetzt eine junge Person tanzen will, also ich würde sagen, am besten ganz viel Verschiedenes ausprobieren. Also wenn du jetzt Ballett tanzt, probier auch mal Hip-Hop. Die haben einen ganz tollen Zugang zu Musik und Improvisation. Wenn du Hip-Hop machst, probier doch auch mal Contact-Impro. Geh zu verschiedenen Festivals, probier verschiedene Tanzrichtungen aus. Auch im Pulstanz-Festival in Wien ist das super. Die haben ein super Angebot, ganz großes, breites Angebot. Und dann, wenn du das studieren willst, dann würde ich dir raten, informier dich gut, was es für Ausbildungen gibt. Also ganz kurz, in Österreich gibt es 3 Uni-Ausbildungen für Tanz, und zwar in Wien, Linz und Salzburg. In Salzburg heißt die Schule SIED, in Linz ist es auf der Anton Bruckner Uni und in Wien am Konservatorium. Und einfach wirklich gut informieren, einerseits im Internet, andererseits mal hingehen und zuschauen bei einer Stunde, vielleicht Leute kennenlernen, mit StudentInnen von dort reden, aber auch im Ausland schauen, was gibt's da für Ausbildungen, gerade in Holland, in Belgien, aber eben auch die Manufaktur in der Schweiz, wo ich war, kann ich sehr empfehlen. Also gut informieren und viel ausprobieren. Und auch, was wichtig ist, man muss nicht zwingend eine Ausbildung machen. Man kann auch einfach tanzen und machen. Und es gibt einige großartige KünstlerInnen, die das nicht studiert haben. Also das ist jetzt kein Muss sozusagen. Und da auch auf sich zu vertrauen und seine Fähigkeiten und Interessen. Genau, und sonst mich gern kontaktieren, dann gehen wir auf einen Kaffee.
Sehr gut, das ist, glaube ich, ein würdiges Schlusswort. Liebe Ursula, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Liebes Publikum, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ist ein bisschen ein längerer Kunstfunken geworden, aber ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Wir freuen uns auf den September 23, wenn die Ursula Graber in Graz auftritt. Die Website haben wir schon erwähnt. Unsere Website sollte auch bekannt sein. Wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg im neuen Jahr. Und herzlichen Dank, Ursula.
Sehr gerne und vielen Dank.